Moin Moin Hamburg.
Moin und hallo zu der Hamburger Insight, der Podcast des Magazins der Hamburger. 100% Hamburg-Liebe im Audioformat. Philipp hat unter anderem im Hebel und bei Salt and Silver gearbeitet und später sein eigenes Restaurant auf St. Pauli eröffnet. Jetzt kehrt der erfolgreiche Content-Creator wieder an den Herd zurück. Vom 1. bis 18. September 2026 veranstaltet er gemeinsam mit Sebastian Sehor das kulinarische SZ-Sommercamp im JFK, das heißt im Studio der Bullerei. Auf der Karte stehen 11 neu interpretierte Klassiker, von der Schinken-Käsestulle über Hühnerfrikassee und Maultaschen bis zu Kohlroulade und Milchreis. Philipp erzählt von seinem ziemlich besonderen Weg vom oberschwäbischen Landgasthof über sein Kochdasein bei der Bundeswehr und einen Foodtruck bis hin in die Hamburger Gastronomie und schließlich vor die Kamera. Wir sprechen über die Zukunft der Landgasthöfe, seine Sehnsucht nach einem echten Restaurantleben, über Tim Melzer, Kitchen Impossible und die Frage, warum die Käsespätzle seiner Mutter für ihn immer noch das beste Essen der Welt sind. Viel Spaß mit dem Wahlhamburger, aber derzeit in Schesel lebenden Philipp Zitterbart. Aber bevor es losgeht, noch ein paar Worte zu uns. Der Hamburger, der macht natürlich nicht nur Podcast, sondern ist seit 2008 das großformatige Coffee Table Magazin aus der Hansestadt. Sein Verlagssitz hat der Hamburger im Stella Haus am Rödingsmarkt. Mittendrin, nur einen Katzensprung vom Rathausmarkt entfernt und mit Blick auf die U3, Elbphilharmonie und den Hafen. Mit Leidenschaft porträtiert der Hamburger Menschen, über die man gerne mehr erfahren möchte. Die Hamburg ein Gesicht geben. Immer nachweisbar. Ecken, Kanten und ganz viel Persönlichkeit. Mein Name ist Boris Rogosch und ich habe das große Vergnügen, Ihnen einige dieser Persönlichkeiten in diesem Podcast vorzustellen. Und da ich auch als Foodtalker bekannt bin, liegt mein Schwerpunkt natürlich in Richtung der Kulinarik, der Gastronomie und beim guten Essen. Und jetzt wünschen wir ganz viel Spaß mit Philipp Zitterbart.
Ja, herzlich willkommen, Philipp Zitterbart. Weißt du, was ich erstmal als erstes gecheckt habe bei dir?
Ja.
Ob das ein Künstlername ist?
Nee.
Wirst du immer gefragt, ne?
Nee, ja, also es steht auf meinem Ausweis. So bin ich geboren, mit diesem Namen. Mein Vater hat ihn getragen, meine Mutter hat ihn angenommen. Meine Schwestern heißen so oder hießen so, jetzt nicht mehr. Ich bin der Einzige gerade noch in der Familie mit meinem Vater und mit meinem Sohn, die den Namen weitergeben können. Ja, ich heiße Zitterbart.
Weiß man, wo das herkommt?
Nee, ich habe einmal recherchiert. Es kommt schon irgendwie aus dem... Es ist sehr verstreut. Ja. Norden und Süden, Mitteldeutschland nicht so wirklich, aber der Name ist so von Menschen, die einen Oberlippenbart getragen haben, der beim Reden gezittert hat. So kam das irgendwie entstanden.
Ja, ich stelle mir ja so einen vor, hier auch mit so einem langen Bart, so ein bisschen so ein Ritterstyle, weißt du? So. Aber eigentlich klingt das wie ein Künstlername. Ich darf jetzt übrigens mich outen, ich heiße nicht Boris Rogosch, ich heiße Achim Krause.
Okay, ja. Hallo Achim. Ich freu mich, dass ich da sein darf.
Okay, jetzt musst du sagen, was stimmt davon?
Also ich glaube dir alles, was du erzählst. Darum glaube ich dir, dass du Achim heißt.
Das stimmt. Ja. Ich heiße Boris Achim Rogosch.
Boris Achim.
Den Krause habe ich erfunden.
Guck mal, ich heiß Philipp Karl Zitterbart.
Aber Philipp Karl Zitterbart, ne? Also da stellt man sich wirklich, also du sollst dir den Bart wirklich so...
Ich hatte den eine Zeit lang richtig lang. Ich habe den mal ein Jahr lang wachsen lassen für so eine kleine Charity-Event und habe ihn mir nach dem Jahr dann abrasiert und da war er richtig lang. Da hat es auch dazu gepasst. Ich lasse mir jetzt auch meinen Bart immer noch stehen, weil ohne Bart wäre das ein bisschen, das ist schon ein bisschen Markenzeichen, Bart und Mütze oder
Cappy.
Wann
war der das letzte Mal ab?
Ganz ab. vor 2 Jahren im Urlaub mit meinen Jungs, als ich im Urlaub war, und der war auch relativ lang, und dann hat ein Kumpel von mir gesagt, komm, ich schneide dir den Bart, und dann hat er mir den Kopf und den Bart rasiert, und meine Frau war sehr unglücklich, als ich aus dem Urlaub kam. Da war er ganz ab.
Das sind dann auch so Jungsgeschichten, ne? So, ja. Oh, was habt ihr denn wieder gemacht? Ja. Ja. So. Und habt ihr auch angefangen mit einer Seite zuerst?
Wir haben die kuriosesten Schnitte gehabt, den Hulk Hogan-Schnitt, den alles durchgemacht. Ja.
Wurde das dokumentiert?
Haben wir videotechnisch
festgehalten. Oder konnte keiner mehr die Kamera halten? Nur noch dem Rasierapparat. Kannst du denn eigentlich, wenn du so Urlaub machst, ne? Mit Kumpels, mhm, kannst du dann vom Essen lassen? Also ich meine nicht, dass du nicht isst, aber kannst du auch vom Kochen lassen? Mhm. Oder hast du eigentlich immer Kochen im Kopf?
Ich habe immer das Gefühl, wenn wir in Urlaub gehen, dass sie mich nicht ohne Grund mitnehmen. Dass ich immer derjenige bin, so. Nein, ich mache das auch gern. Also wenn wir zum Beispiel, wir sind 11 Jungs meistens, die zusammen in Urlaub gehen oder auch mit der Familie in Urlaub, dann will ich ja auch kochen. Ich habe dann auch Lust zu kochen. Und dann verbanne ich auch die meisten aus der Küche, weil ich dann sage, ey, ich mache das, ihr müsst euch um nichts kümmern, geht mir auch nicht auf den Sack, dann haben wir am Ende ein leckeres Essen.
Was ist denn der größte Fehler, den man in deiner Umgebung machen kann als Zuarbeiter oder Mitarbeiter?
Weiß ich nicht. Dann die ganze Zeit blöde Fragen. Also ich koche gerne für mich alleine einfach. Also nicht für mich alleine, sondern für andere, aber alleine. Ich stehe gerne alleine in der Küche und mache das in Ruhe für mich, meine Vorbereitung. Während die anderen, die können sich betrinken währenddessen, die können draußen quatschen. Wenn dann aber jemand neben mir steht und die ganze Zeit so dumme Fragen stellt, dann das nervt mich ein bisschen.
Und wenn jemand nicht so vorbereitet, wie du das gerne hättest, siehst du dann drüber hinweg und sagst, naja, sie kann das ja nicht.
Teilweise kann ich da drüber hinwegsehen, wenn ich dann weiß, der hat nicht diese Fähigkeiten. Aber wenn ich es jemand schon zeige und sage so, ey, die Würfel brauchen, dann hat er mir plötzlich so Riesenkanten geschnitten. Dann sage ich dann, ey, reiß dich jetzt zusammen, mach das ordentlich.
So. Ja. Und wirst du dann auch?
Nee, Fuchsig nicht.
Kannst du?
Nee. Ja, ich kann bestimmt fuchsig werden, aber guck mal, ich bin jetzt...
Stöhnten hinter uns.
Wir müssen, glaube ich, nur sagen, wo wir sind. Ne? Also, falls man im Hintergrund so ein bisschen Geräusche hört, wir sind hier in der Bullerei im Studio und da wird natürlich gearbeitet.
Ja, war eigentlich eine geile Überleitung, aber wie kommen wir nochmal drauf zurück? Ne? Oder wollen wir die jetzt schon aufnehmen? Wir können auch springen, wir nehmen das auch. Warum sind wir hier?
Wir machen hier einen Pop-Up. Mit wir meine ich Sebastian Sohör und meine Wenigkeit. Sebastian kennt man auch aus den einigen Lokalitäten hier. Der war im 100-200, er war Küchenchef im Harko. Und Kevin Bührmann und Julefe, die das JFK hier in der Bullerei machen, das ist ein Restaurant im Restaurant, die gehen für ein paar Wochen in Urlaub. Und da hat Tim und Kevin gefragt, ey, wollt ihr das nicht machen in der Urlaubsvertretung so ein bisschen?
Also ein Pop-Up im Pop-Up.
Genau, ein Pop-Up im Pop-Up eigentlich. Und dann haben wir gesagt, jo, das machen wir. Und deswegen sind wir vom 1. bis zum 18.09. jetzt hier im JFK und sind von Montag bis Freitag eigentlich da.
Ja, super.
Ja, richtig Bock. Super. Also falls es jemand hört.
Kann man sich noch bewerben, falls es jemand hört.
Der Lust hat, vorbeizukommen, das wollte ich sagen. Der kann natürlich, ist herzlich eingeladen.
Ja. Was wird's geben? Darf ich mich vorfreuen?
Jetzt? Guck mal, du bist der Erste, dem ich so ein bisschen was verrate. Das haben wir noch gar nicht gemacht. Also wir haben 11 Gerichte auf der Karte. Am besten ist, man bestellt zu zweit alle Gerichte. Das macht am meisten Sinn.
Das mache ich am liebsten.
Kostet auch nur 99 Euro. Und wenn man sich jetzt überlegt, ist ein nicht mal ein Fuffi pro Kopf.
Ja, geil.
Für 11 Gerichte, voll gut. Wir werden so ein bisschen zurückgehen in so die Klassiker, die wir alle kennen, aber neu interpretiert. Zum Beispiel gibt es bei uns eine Käsebrotstulle.
Ja.
Schinken-Käsestulle am Anfang mit einer leckeren Sammerjungen. So ein bisschen, aber schon nochmal anders gemacht. Wir haben zum Beispiel eine Art Hühnerfrikassee, aber auch ganz anders. Wir nennen es nur Frikassee, wir nennen es nicht Hühnerfrikassee. Ja. Eine Roulade wird es geben. Es wird Milchreis geben.
Fleischroulade oder Kohlroulade?
Kohlroulade.
Es wird, also Kohlroulade mit Fleisch gefüllt.
Genau. Ja. Es wird Milchreis geben, aber auch abgewandelt. Es wird eine Art Maultasche geben. Wir haben so ein paar Klassiker, aber komplett neu interpretiert.
Also eigentlich liest du mir gerade mein aktuelles Kochbuch runter, das ich mit der Oma-Liebe gemacht habe. Das ich dir leider nicht mitgebracht habe, aber wenn ich denn jetzt die Tage komme, bringe ich dir das nochmal mit.
Ja, freue ich mich sehr drauf, weil ich das Projekt ist
nämlich
spannend.
Genau, da ist nämlich genau das drin, ne? Also Maultaschen, Hühnerfrikassee, Kohlrouladen. Wir singen.
Wir nehmen Spitzkohl, haben wir es genommen.
Er ist auch gut, ne? Ja. Und Michreis haben wir natürlich auch. Mhm. Aber ich meine, irgendwann, du kommst ja nicht drum herum um die Klassiker, nicht? Bei 50 Klassikern hast du da schon irgendwie...
Ja, und vor allem, ich liebe Klassiker.
Ja?
Also ich liebe ja auch die klassische Landgasthofküche. Ich liebe die Gasthäuser, die da, alten Gasthäuser. Genau, da, wo es sie noch gibt. Und das, wir haben es letztes Mal drüber. Ich finde das traurig und mir wirklich, da werde ich richtig traurig, wenn ich dran denke, wie viele Gasthäuser es einfach nicht mehr schaffen und die nicht mehr existieren, weil die Leute nicht mehr hingehen, weil wir den Fokus da ein bisschen verlieren. Und das macht, das ist richtig traurig, schade. Ja.
Gibt es denn so ein All-Time-Favorite bei dir?
An Gerichten?
Uh-huh.
Mein All-Time-Favorite sind die Käsespätzle meiner Mama. Das ist mein Feel-Good-Essen, das ist mein... Wenn du willst, mein Last Meal, mein Henkersmahlzeit ist die Käsespätzle meiner Mama. Das ist schon, da fühle ich mich zu Hause, obwohl ich nicht zu Hause bin.
Und hat sie einen Spezialkniff?
Na, also gar nicht so wirklich, aber meine Mama würde niemals Käsespätzle machen oder Spätzle insgesamt, wenn sie nicht die richtigen Eier hat. Sie sagt, wenn sie schlechte Eier, dann macht sie keine Spätzle. Dann weigert sie sich, Spätzle zu machen. Sie will gute Eier.
Okay.
Und das ist auch so ihr, egal was, es müssen einfach gute Eier sein. Beim Käse sagt sie es auch, kann man so ein bisschen variieren, ob man jetzt einen Limburger nimmt oder einen Bergkäse nimmt. Sie nimmt jetzt tendenziell einen Limburger und einen Emmentaler. Manche machen ja noch einen Bergkäse rein, bin ich auch nicht so. Aber sie sagt, essentiell wichtigste sind einfach gute Eier.
Ja. Gut, die Basis, ne?
Ja.
Wenn das nicht gut ist.
Ja. Und sie geht auch, sie bei uns, wenn sie uns besucht, wir wohnen ja zwischen Hamburg und Schesel und da gibt es so einen kleinen Bauernhof. Da kann man sich die Eier aus so einem Automaten rausholen. Da sitzt sie sich aufs Fahrrad, bevor sie unsere Eier nimmt, die vielleicht noch da sind, fährt sie lieber dahin, holt lieber neue, bevor sie jetzt die Käsespätzle macht.
Aber Eier halten ja eigentlich relativ lange.
Ja.
Aber man kann ja den Test machen, ne? Also wenn du sie ins kalte Wasser packst.
Dass sie nach oben schwimmen.
Ja, nach oben schwimmen oder sich sogar ein bisschen drehen.
Ja,
also ich werde ja schon komisch, wenn sie sich so ein bisschen nach oben drehen, den Kopf nach oben drehen. Und dann kann man aber noch, ne?
Ja,
also. Aber ich meine auch da, ich meine, vieles ist ja auch länger haltbar, als wir denken, ne? Aber ja, bei Eiern finde ich auch, vor allen Dingen, wenn du die so frisch verwendest und in Spätzle, ja. Also aber Spätzle ist nicht auf der Karte.
Nee, die Spätzle sind nicht auf der Karte, das haben wir nicht gemacht. Aber Maultaschen, da habe ich so ein bisschen nochmal meine Herkunft, meine Heimat nochmal ein bisschen reingeholt. Aber die füllen wir auch nicht traditionell.
Das wo ist die genau?
Meine Heimat, meine Herkunft. Zwischen Ulm und dem Bodensee, zwischen Ulm und Ravensburg, kleines Dorf, Bad Waldsee. Manche kennen es, liegt wirklich...
Bad Waldsee denkt man aber, man kennt es, weil
genau.
Das klingt so populär.
Aber man fährt man fährt wirklich dran vorbei. Wenn man runter zum Bodensee fahren will, fährt man an Bad Waldsee auf jeden Fall vorbei. Und da habe ich direkt an B30, an der Bundesstraße, da gab es einen kleinen Landgasthof, Landgasthof Kreuz. Und da habe ich meine Lehre gemacht und habe danach nach meiner Lehre noch ein Jahr gearbeitet und dann, da komme ich her.
Ja. Und warum hört man das nicht?
Weil ich jetzt in Langsam, glaube ich, die letzten, ich bin da, wie lange war ich im Süden? Bis ich 18 war und dann habe ich den Süden verlassen, bin dann nach Mitteldeutschland gezogen, zwischen Köln und Düsseldorf.
Und dann immer weiter hoch.
Und dann habe ich gemerkt, ach, die Mentalität ist doch, ich mag es, manche, viele Leute, aber fühle mich nicht ganz so wohl. Und dann war die Entscheidung, entweder gehe ich zurück in den Süden wieder, komplett, oder ich gehe hoch in den Norden. Da hatte ich ein paar Leute und dann bin ich hoch in den Norden und habe dann schnell festgestellt, dass ich mich hier sehr, sehr, sehr wohl fühle. Und das ist jetzt mittlerweile 12 Jahre, ne?
Ja gut, das ist dann ja schon...
Da darf man sich ein bisschen...
Dann bist du ja auch schon assimiliert, ne? Also dann kann man ja schon sagen, der gehört ja schon fast dazu.
Ja, meine Frau ist hier geboren, meine beiden Kinder sind hier geboren.
Das spricht natürlich auch nochmal für dich.
Ja. Ja, ich habe aber Hamburg ein bisschen verlassen seit 2 Jahren, weil ich gesagt habe, ich will zurück ein bisschen ländlich. Über die Mietpreise brauchen wir ja nicht sprechen.
Ja.
Deswegen ist es Schesel geworden. Ja.
Und wie weit brauchst du dann?
Wenn es gut läuft, 45 Minuten.
Das geht aber, ne?
Aber zur momentanen Lage, was Hamburger Verkehr angeht, eher 1,5 Stunden.
Ja gut, Hamburger Verkehr und dann noch Ferienzeit und so weiter.
Das ist schwierig.
Merkt man schon.
Ja.
Na aber, gut, aber...
Ey, du sitzt in die Bahn rein, bis in 40 Minuten.
Was machst du dann in der Bahn? Womit beschäftigst du dich? Hörst du Podcast?
Ich höre Podcasts, aber jetzt auch nicht so viel. Wenn ich lange Bahnstrecken fahre, dann versuche ich schon irgendwie zu arbeiten, Videos zu schneiden, eben Content-Kram so zu erledigen, Bürokram zu erledigen. Aber ich vermeide gerade zur Zeit ein bisschen Bahnfahren.
Ja?
Weil es mich tierisch aufregt.
Ehrlich?
Ja, also jedes Mal, wenn ich Bahn fahre, kann ich eine Strecke, kann ich immer 2 Stunden
on top rechnen.
Hast du nur Glück?
Nur echt? Problem. Also ich habe jetzt einmal neulich das Problem gehabt, als ich mit dem Fahrrad zurückkam nach einer Dänemark-Tour von Flensburg, wollte ich nach Hamburg und dann musste ich in Pinneberg raus wegen der Sternbrücke. Gut, das wissen wir.
Ja.
Aber das war der Tag mit 38 Grad.
Ui.
Und ich kam irgendwie so aus der Frische, Flensburger Förde, 31 Grad.
Ein blaues Lüftchen.
Und dann der Föhn an in Pinneberg und dachte, ach du Scheiße. Das war dann schon übel. Aber das ist, und wenn du dann Fahrrad fährst, ne, und dir fliegt dieser Föhn entgegen, aber es waren ja nur 20 Kilometer nach Hause, das ging dann ja. Nee, sonst habe ich Glück.
Ja?
Ja, also
ja,
vielleicht sollte ich für dich buchen, dann so ein
Check. Ja, ne, letztlich.
Ich mache hier Angebote, die könnten gefährlich sein.
Also jedes Mal, wenn ich irgendwie mal in Hamburg war, und gerade erst letzte Woche, war ich dann auch wieder 1,5 Stunden zu spät, weil die Bahn einfach ja nicht gefahren ist oder
okay.
Naja.
Das ist blöd. Aber nochmal zurück. Also du hast die Ausbildung gemacht, unweit von zu Hause und hast Koch gelernt. Was ist denn heute, was schreibst du denn heute als Berufsbezeichnung rein, wenn dich jemand fragt? Es gibt ja noch manchmal so, was schreibst du da rein?
Also grundsätzlich ist mein erster Satz, ich bin Koch. So.
Ja.
Und was dann darauf folgt, ist Content Creator im Moment. Ne? Und ich mache natürlich, mein Hauptberuf ist Social Media und da fühle ich mich auch wohl. Aber zu Hause fühle ich mich noch hinterm Herd und auch kochen für andere. Das vermisse ich oft sehr. Deswegen sehne ich mich auch nach diesem Pop-up, wieder für Menschen zu kochen, wieder so eine Reaktion, so eine direkte Reaktion zu haben. Es fühlt sich auch manchmal falsch an. Ich hoffe, das versteht man nicht falsch. So ein bisschen, dass man etwas macht, was einen nicht ganz komplett zu 100% so gefordert hat wie die letzten 19 Jahre, weil klar, 19 Jahre Gastronomie von morgens bis abends, auch Wochenende, da hat man seine Erfüllung gehabt. So, dann wusste man, wenn man abends nach Hause gekommen ist, ich weiß jetzt, wofür ich das gemacht habe. Und heute ist es so, verschwimmen manchmal Tage und man macht manchmal weniger, manchmal mehr, manchmal macht man vielleicht einen Tag gar nichts, wenn man einen Tag vielleicht 3 Videos produziert hat und dann weiß man nicht ganz, ist das gerechtfertigt, was ich hier gerade verdiene?
Okay, aber es hängt ja immer noch davon ab, auch was für Aufträge du annimmst, ne? Also ich meine, gibt es da ethisch-moralische Grenzen bei dir, wo du sagst, mit denen arbeite ich nicht zusammen oder mit denen, für die mache ich was?
Ja, ganz klar. Ja? Also da ich habe eine wunderbare...
Hast du eine Blacklist?
Es gibt eine Liste auf jeden Fall und ich habe ein wunderbares Management und die sortieren vorher sehr vieles aus.
Okay,
also es sind sehr viele Anfragen. Wenn man ehrlich sagt, könnte ich mir Geld verdienen, aber darauf kommt es mir nicht an, sondern ich will natürlich mit Leuten zusammenarbeiten, mit Partnern zusammenarbeiten, mit Marken zusammenarbeiten, wo ich auch komplett dahinter stehen kann. Und da wissen die Leute, die das aussortieren, ganz genau, was meine Präferenzen sind.
Ja, ich glaube, du musst ja trotzdem die Authentizität behalten und auch sagen, das ist ein geiles Produkt und willst es nicht nur sagen, sondern musst es auch fühlen. Ne? Ja, aber ich verstehe, was du meinst, wenn man irgendwas produziert und du kriegst nicht das Feedback.
Genau, das ist eben so, man produziert ein tolles Video, man schreibt ein tolles Gericht, das ist natürlich Arbeit, ohne Frage, auch ist ja jetzt kein Blame an die ganzen Content-Creator da draußen gehen, das ist trotzdem natürlich eine Arbeit, die sehr intensiv ist, aber trotzdem haben wir ein sehr hohes Privileg, dass wir manchmal uns nochmal zu Gemüte führen müssen, zu wissen, wie wenig wir für etwas tun müssen, um diesen großen Effort zu bekommen, was andere wieder, zum Beispiel die Gastronomie, wie viel man dafür arbeiten muss, um den Lohn, der wahrscheinlich nicht ganz gerecht ist, zu bekommen am Ende vom Monat. Ne?
Ja, gut gesagt, finde ich, gut nachvollziehbar, aber weil ich finde ja das Gute noch, du hast ja eine Basis.
Ja. Ja?
Also es gibt ja auch viele Content Creator, die, wo es auf nichts oder auch selten auf was Fundiertem fußt.
Ja.
Und du hast ja deinen Beruf einfach weiterentwickelt oder dich in deinem Beruf weiterentwickelt, würde ich jetzt mal so sehen.
Ja, voll. Also das stimmt auch. Der Teich ist zwar groß genug, aber da schwimmen auch viele Fische drum. Die haben in dem Teich auch gar nichts verloren. Das muss man offen und ehrlich sagen. Und natürlich habe ich den Beruf gelernt und manchmal habe ich so das Gefühl, wenn es Leute dann anfangen und etwas machen, dass sie diesen Beruf nicht, meinen Beruf nicht erlernt haben, manchmal schade finde, das akzeptiere, und das runterschlucke, dass es manchmal verunglimpft wird, was da gemacht wird. Aber so ist das Spiel. So, das muss man schon ein bisschen sagen, okay, ich muss einfach weitermachen, muss dann gucken, dass ich mich damit wohlfühle und dass meine Community sich damit wohlfühlt und das akzeptiert.
Ja, ja, und das Schöne ist ja auch, ich meine, ich interpretiere das mal so, du hast ja auch die Talente. Du hast gesagt, du machst den Videoschnitt, ja, also du schreibst Gerichte, du textest und so weiter. Das ist ja auch nicht jedem gegeben. Und das ist ja etwas, wo man sagen kann, hey, das hättest du vielleicht in einem normalen Kochjob dann auch nicht gemacht. Und ich meine, du hast ja viele unterschiedliche Kochjobs gemacht. Naja. Wollen wir die mal durchgehen in Speed-Geschwindigkeit?
Ja. Nach meiner Lehre war ich 8 Jahre bei der Bundeswehr. Und
das hätte man jetzt auch nicht gedacht. Haben Sie gedient, junger Mann?
Musste ich damals noch. Ich wollte verweigern, das ging nicht ganz so gut. Naja, und dann sind aus dem Grundwehrdienst sind dann plötzlich 8 Jahre doch geworden. Aber 8 Jahre, ich habe da gekocht, erst in der Großküche und dann habe ich einen Posten übernommen. Wir haben so ein Restaurant geführt innerhalb der Kaserne, konnten noch kochen für die Soldaten, also richtig mit frischen Produkten. Wir haben eigentlich ein ganz normales Restaurant geführt.
Ja?
Das hat mich da auch noch so ein bisschen dran gehalten. In Laubheim. Zwischen Ulm und Bodensee auch.
Ach so, da noch, bei dir.
Genau,
auf der Ecke.
Ja, ja. Und das hat mich da so ein bisschen gehalten, weil ich gesagt habe, okay, ich kann ja noch kochen, ich kann ja die Leidenschaft, was ich mache, kann ich ausüben. Und danach hat es mich dann nach Mitteldeutschland gezogen, wo ich dann auch teilweise einen Foodtruck gemacht hatte.
Ja. Aber das ist ja schon echt.
Ja, dazwischen habe ich noch eine Lehre gemacht als Bürokaufmann, habe dann aber sehr schnell festgestellt, nee, das ist nicht. Das
Wie
ist
alt
nicht,
bist du denn?
Ich bin 37 jetzt. Ja, dazwischen kamen noch ein paar Sachen, aber ja, es ist immer so.
Bürokaufmann?
Ja.
In was für Unternehmen war das?
Nee, war dann ein halbes Jahr noch in einem Unternehmen angestellt, aber das habe ich schnell gemerkt, da habe ich nicht mal die Probezeit für mich
gemacht. Aber magst du die Branche sagen oder ist es nicht? Oder
ist nee,
Gut, es bleibt ein Geheimnis.
Nee, und danach war ich eine Zeit lang in Ostafrika, habe da mit einer sozialen Organisation eine kleine Reise gemacht und bin danach, habe ich wirklich meinen Foodtruck eröffnet mit einer Kulinarik, die es da gibt, mit Rolex und habe da ein soziales Projekt draus gemacht, habe Teile des Erlöses was von meinem Verkauf wieder gespendet an die soziale Organisation und dann habe ich irgendwann so ein bisschen gemerkt, nach ein paar Rückschlägen, ich weiß gar nicht, ob ich das alles so intensivieren will, so dieses mit diesem Streetfood und dieses Freileben.
Ja.
Darum habe ich gesagt, ich will wieder zurück in die Gastronomie und dann bin ich den Weg nach Hamburg gegangen, habe mich da sehr wohl gefühlt und bin dann geblieben und habe dann bei Salt and Silver angefangen. Die haben gerade ihr erstes Restaurant eröffnet. Und
passt dich auch irgendwie zu dir,
ja,
ne?
Ja, die Jungs waren super, sind immer noch super, klar, sind ja geile Typen. Und Simon Lindo, der ehemalige Küchenchef und ich, wir waren die ersten Köche, die da angefangen haben. Und so hat das Ganze gestartet und das war aber eine sehr intensive Zeit und danach habe ich gedacht, ich will Gastronomie nicht mehr, weil ich dann einen Burnout hatte und ich war einfach ausgebrannt und habe dann aber auf einer kleinen Reise auch wieder in Ostafrika jemanden kennengelernt, der mich dann wieder über einen anderen Kontakt wieder nach Hamburg in das Hebel gebracht hat. Und dann war ich im Hebel, im Restaurant Hebel auf St. Pauli.
Da jemanden kennengelernt, der dich dann...
Genau, und dann... war ich da, bis ich mich, da war ich 3 Jahre bei Fabio, genau, und da habe mich dann selbstständig gemacht mit einem Restaurant, auch auf St. Pauli. Zwischenmenschlich hat es da mit meinem Partner aber nicht funktioniert und nach 2 Jahren innerhalb Coronas.
Welches war denn das?
Ist Madeo. Restaurant Madeo.
Ja, ja, irgendwie habe ich das. Und das war in Corona-Zeit?
Genau, das war in Corona-Zeit, haben wir aufgemacht, aber das hat super gelaufen. Ja. Und dann habe ich aber, genau, zwischenmenschlich hat es nicht mehr funktioniert, dann habe ich mich vom Laden getrennt. Und bin dann so in die Social-Media-Schiene reingerutscht, ne? So wie es jeder einfach gemacht hat.
Aber zu der Zeit. Ja auch spät.
Ja.
Ja, ja, also jetzt nicht so.
Nee. Ja. Und dann kam
also ich meine auch altersmäßig, ne?
Ja.
Heute fangen die ja viel früher an.
Ja, ja. Also das stimmt. Und dann bin ich da reingerutscht, hab so wie jeder Bananenbrot in der Zeit gebacken hat und das irgendwie bei Social Media gemacht hat.
Irgendwas musste man ja machen.
Habe ich auch angefangen und eine Firma hat mich dann angeschrieben, Chefkoch und hat gefragt, hey, willst du nicht Social Media für uns machen?
Ja.
Und dann war ich dann 4,5 Jahre.
Aber es klingt immer so, als ob du immer irgendwo jemanden getroffen hast oder dich jemand angerufen hat und gesagt hat, mach mal jetzt mit mir. Oder mach mal mit. Oder hier immer wieder eine Option hast. Als ob da immer irgendwo eine Tür aufging bei dir.
Ja, also es hat sich, also, so gehe ich, glaube ich, schon ein bisschen, das ist schon mein Leitsatz, es ergibt sich immer irgendwas. Am Ende wird es immer alles gut und es wird immer raus.
Aber du gehst ja auch eher so, also ich öffne jetzt mal meine Arme, ja, als Blick nach unten auf die Fußspitzen und
ja, also ich
Hände
bin,
gekreuzt.
Ich würde sagen, ich bin schon ein offener Mensch und ich gehe offen auf Leute zu. Ich gehe nicht laut durchs Leben, also nicht laut in den Raum rein, sondern aber ich hab gern Menschen um mich, und auch durch menschliche Rückschläge bin ich trotzdem offen für jeden Menschen, weil ich dann immer sage, jo, jeder hat es verdient, dass man positiv erstmal rangeht, egal was man von ihm hält. Und so fahre ich eigentlich ganz gut und daraus hat sich immer etwas Neues entwickelt und immer etwas Positives, einen neuen Kontakt. Und
so wie hier jetzt auch.
Ja, genau. Und so habe ich auch Tim
kennengelernt. Und wenn es auch nur für 18 Tage, 19 Tage ist.
Ja, insgesamt sind es jetzt 14 Tage. Wochen, aber 14 Tage. Ein Tag macht die Bullerei noch Sommerfest, da ist sowieso hier komplett zu. Und dann sind es insgesamt 14 Tage, wo wir hier sind.
Und lohnt der Aufwand, sich da jetzt so, ihr habt jetzt Vorbereitungszeit, ne? Ich weiß nicht, wie lange bereitet ihr vor?
Wir würden gern länger, aber wir sind jetzt auf 2 Tage reduziert, weil es geht nicht anders. Wir müssen es jetzt in 2 Tagen vorbereiten und dann haben wir noch den Eröffnungstag, wo wir noch vorbereiten können und dann geht's los. Ne? Ja. Aber das ist natürlich, ob sich jetzt finanziell lohnt, sei da mal hingeschickt, glaube ich eher weniger, aber darauf kommt es nicht an.
Ja, das hatte ich mir gewünscht, so ein bisschen, diese Antwort. Weil die Frage ist ja, du wirst ja ganz häufig gefragt bei Sachen, die du machst. Ne? Ja. Also auch, weil du sagtest, das war jetzt auch ein soziales Projekt mit dem Foodtruck. Mhm. Oder ich werde auch häufig gefragt mit dem Thema Oma-Liebe. Mhm. Lohnt sich das denn? Und da ist immer die Frage, was meinst du denn mit Lohn?
Ja.
Ja? Ja. Finanziell? Weiß man nicht. Ne? Ja. Karma-Punkte? Ganz viele.
Ja. Und auch, so, glaube ich, das ist auch der Grund dazu, zu sagen, man kommt immer zu etwas Neuem oder es öffnen sich neue Türen, wenn man genau diesen Schritt geht. Ja. Zu sagen so, nee, pass mal auf, ich muss jetzt gerade nichts daran verdienen, sondern ich verdiene daran, Leute kennenzulernen, mich zu öffnen, neue Sachen kennenzulernen. Und wenn man Gastronomie macht, nur aus einem Grund Geld zu verdienen, dann sollte man keine Gastronomie machen.
Ne? Ja. Wir könnten es ja so deklarieren als strategischen Move. Mhm. Wenn du sagst, ich will neue Leute kennenlernen und will mich da auch nochmal
eine andere... Das ist ja ein Invest.
Es ist ein Invest. Weißt
du? Du machst ja auch zum Beispiel Oma-Liebe. Das ist ja auch ein menschlicher Invest, den du machst. Du gehst finanziell vielleicht sogar in Vorkasse und sagst so, ey, das, was daraus resultiert, schauen wir mal, was daraus resultiert, ist ein viel höherer Gewinn für dich.
Und ich lerne unglaublich viel.
Ja. Ne? Also Monika Fox ist also du wärst ja nicht
meine
irgendwie,
Partnerin,
ja, das ist so, eine Person so kennenzulernen auf dieser Basis, ist doch, das kann gar nicht anders funktionieren. Also kein anderer kommt in diesen Genuss, so jemanden kennenzulernen, wie du jetzt in diesem Moment oder andere Frauen, die dabei beteiligt sind.
Ja, naja, das ist.
Es gibt dir kein Geld. So, Geld der Welt, so, ja.
Nee.
Ja.
Und das ist natürlich auch toll, so eine Gemeinschaft aufzubauen oder wachsen zu sehen, weil ich bin ja da auch nur am Rande, und was daraus entsteht. Ich bin jetzt übrigens gerade im Casting-Prozess, weil wir hatten ja neulich die NDR Talkshow zu unserem Buchrelease und seitdem wollen natürlich ganz, ganz viele mitmachen.
Ja, das glaube ich.
Und ich will jetzt aber ganz langsam und sukzessive nur die Leute integrieren, weil du kannst jetzt nicht sagen, da sind 30, 40 neue, die machen jetzt mal mit, sondern das muss wirklich sensibel gemacht werden. Und ich habe ganz viele Anfragen aus dem übrigen Bundesgebiet, die auch wissen wollen, wie das geht und möchten gerne ein Praktikum machen.
Ja, voll cool.
Ja, also jetzt schreiben wir gerade so einen Leitfaden, was du denn alles beachten musst.
Guck mal, dann hättest du jetzt am Anfang gesagt, aus finanziellen Gründen, das macht gar keinen Sinn, dann wärst du doch gar nicht da, wo man jetzt ist. Und das ist, so geht es doch mit vielen, was man macht. Wenn man das einfach nur aus finanziellen, dann hindert es einen oft.
Ja.
Und dann, warum sollte man das einfach tun und erstmal probieren und dann zu gucken, okay, macht Sinn. Darum auch, wenn du so sagst, so wie alt ich bin und was ich alles gemacht habe, ich denke mir immer, wenn ich 10 Sachen mache und von diesen 10 Sachen funktionieren 2 und 8 vielleicht nicht, dann habe ich trotzdem 2 Sachen, die funktionieren und dann ist es doch geil. Dann mache ich doch 8, als ich nur 1 mache und sage, es funktioniert nicht.
Podcast mache ich jetzt auch noch.
Ja, genau. Das macht man ja, also das machen wir aus einfach, ich glaube teilweise aus Therapiegründen. Wir haben uns einen guten Austausch. Er kommt aus der Gastronomie, ich komme aus der Gastronomie. Wir haben so sehr viele Dinge, die gleich sind.
Das ist jetzt Promotionfläche, Philipp.
Wenn ihr den Podcast, den Food Talk Podcast gehört habt, dann hört doch mal bei uns rein. Ich fühle mich buttern. Da geht es auch ein bisschen um den Gastroalltag. Also das Essen schwingt immer mit. Natürlich ist es unser Leben. Ne? Das beinhaltet schon. Er macht auch das Gleiche, wie er auch Content Creator, kommt aber auch auch aus der, hat jahrelang die Gastronomie gemacht und auch in guten Häusern. Und wir wissen, glaube ich, schon ein bisschen, wovon wir da reden.
Es ist übrigens ein schöner Spruch, ne? Er kommt aus gutem Hause, er hat in guten Häusern gearbeitet. Was heißt denn gut eigentlich da? In dem Fall? Naja, gut gekocht?
Gut gekocht und alles eigentlich, ne? Gut gekocht, gut geführt, gutes Standing, einfach auch in die Außenwirkung, guten Laden. Ich glaube, gute Häuser beinhalten ja natürlich auch gute Gäste. Und wenn ich in ein Haus gehe, oder von einem Haus höre, wo die Gäste auch dementsprechend die Personen sind, wo ich auch wertschätzen würde, dann sage ich, das ist ein gutes Haus. Also zum Beispiel, nehmen wir Beispiel Bullerei. Ich bin so oft, so gerne hier, weil das mich einfach, ich fühle mich hier sehr, sehr, sehr wohl. Und das ist ein Ort, der geschaffen wurde durch eine Gastfreundlichkeit, die es seinesgleichen sucht. Und das ist schwer, etwas so zu fassen, dass du verschiedenste Schichten an Leuten hast, aus verschiedensten kulturellen Orten, von finanziellen Schichten, die du an so einen Ort packen kannst und die sind alle gleich und das ist schön und das macht Spaß. Und dann sage ich so, ob es jetzt einen Stern hat oder keinen Stern, das ist trotzdem ein sehr gutes Haus. Und das ist ein gutes Haus, wo man sich wohlfühlt, egal woher man kommt. Ne?
Das finde ich eine gute Definition. Ja. Ne? Also man fühlt sich da wohl. Ja. Also, weil du guckst ja auch häufig nicht dahinter. Ne? Also als Gastronom guckst du schon vielleicht noch ein bisschen, kannst schon erkennen, wie so ein Haus auch geführt ist, wenn du irgendwo hinkommst, wo du noch nie warst. Glaube ich, erahnst du das eher als der Normalgast?
Also man steigt schnell dahinter, glaube ich. Man hat wenn man ein Restaurant betritt, hat man schon ein Gefühl, ob das jetzt nur wegen Schein ist und Sein, sondern ob da auch was dahinter steckt.
Ja.
Ein witziges Beispiel. Wir waren, ich komme aus Schesel und Schesel hat zwar 19.000 Einwohner, aber es gibt keine einzige Kneipe in Schesel. Keine einzige Kneipe. Quatsch. Nein, gibt's nicht. Und das finde ich sehr schade. Und seit neuestem hat ein Restaurant, der Schesler Hof, aufgemacht, der sehr, sehr viel Fluktuation hatte an Pächtern. Und jetzt ist einer drauf, wo man sehr viel Glauben drin geschickt hat. Und ich war drin und merke, aber ja, da es ist nicht ganz. Es ist gut gewollt, aber doch nicht ganz gastronomisch durch. Und sowas merkt man sehr schnell. Und das ist natürlich schade, wenn man sich denkt, oh, geh noch einen extra Meter. Warum geht man nicht den extra Meter? Und das denke ich mir oft, geh noch einfach einen extra Meter, um mehrere Leute damit zufriedenzustellen. Und genau, das ist so dieses gastronomische, mach es nicht nur aus finanziellen Sicht, sondern mach es für dich und mach es vor allem auch einfach für einen Gast, der das wertschätzt. Ja.
Wie ist denn dein Ausblick für die Gastronomie?
Ja, man kann es vorher angeschnitten. Ich bin immer, und es macht mich sehr, sehr, sehr traurig und wehmütig. Und ich ein Verfechter der Landgasthofküchen bin, der Gasthäuser, dass man dann den Fokus drauf verloren hat, auf diese traditionelle Küche. Und ich bin kein Fan, wo ich sage, es wurde schon immer so gemacht, das müssen wir jetzt so machen. Diese Tradition nicht, sondern etwas zu bewahren. Und das ist, glaube ich, das sprichst du auch, glaube ich, mit Oma-Essen, Oma-Gerichte. Das sind Gerichte, die dürfen wir nicht verlieren. Und das beinhaltet auch ein Landgasthof oder ein Gasthaus. Diese Küche ist aus Oma-Opa-Küche entstanden und das dürfen wir einfach nicht verlieren, weil wir ziehen daraus unsere Erinnerungen, wir haben damit Emotionen. Du wirst nicht sagen, meine Firmenfeier habe ich bei Pizza Hut gehabt, das nichts gegen Pizza Hut oder sonst was, aber das sind meistens Landgasthöfe oder Gasthöfe, die wir irgendwie in Bezug dazu haben aus dem Dorf oder ländlicher Region.
Also ein Teil unserer Identität, ne?
Ja, voll.
Auf jeden Fall. Und das kann man ja auch nicht wegwischen. Und sagen wir mal, auch diese Wahrnehmung, die wir aus früher Kindheit auch haben, ne? Oder diese Gerüche, die wir aufgenommen haben, oder wenn wir uns an irgendwelche Essen auch erinnern, das sitzt ja richtig in einem drin.
Ja.
Also ich frage das ja auch immer, was ist so dein Essen, das dich an deine Kindheit erinnert und was verbindest du damit für Bilder? Und das hat sich ja irgendwo richtig festgesetzt bei einem. Wir machen ja immer gerne das Beispiel. Beispiel mit Italien, mhm, wo auch die jungen Leute genau wissen, wie du eine Amatriciana machst oder eine Carbonara oder was auch immer, die wissen das und dann, mhm, wird heftig drüber gestritten, ob man sie so macht oder so. Mhm. Und wenn du das irgendwie, finde ich, hier auf Deutschland übertragen würdest, ich glaube, da ist relativ schnell ein Ende.
Mhm. Das Thema junge Leute, also ich sehe mich ja auch noch ein bisschen jung, wie kriegst du einen jungen Menschen in einen Landgasthof oder in einen Gasthof und sag dem mal, geh da mal rein und iss mal Königsberger Klopse. Das ist ja nicht sexy. Also nee, weißt du, für viele ist es nicht attraktiv, nicht instagrammable, nicht und das ist schade. Und da müssten irgendwie sich Länder auch mal mehr Gedanken machen. Wie kann man das den Erhalt, wie kann man das erhalten? Wie kann man da Förderung machen? Wie kann man auch junge Leute mehr motivieren und nicht nur die Gäste, sondern auch junge Gründer? Junge Leute, die sagen, ich will ein Restaurant, ich will wieder kochen, ich will aber auch das bewahren. Wie kann man die dazu animieren, in diesen Regionen wieder zu kochen?
Aber das zieht sich ja durch vieles, ne? Das dürfen wir ja nicht vergessen. Ja. Also es gibt eine Landflucht vielerorts, es gibt keine Landärzte mehr, ja, aber es gibt keine Tante-Emma-Läden mehr. Gut, das brauchen wir jetzt auch, das ist auch klar, die Geschichte brauchen wir nicht alles aufzuarbeiten, diese Geschichte. Aber es ist ja nicht nur, betrifft ja nicht nur die Gastronomie, sondern vieles.
Ja, ne? Ich rede eben von, weil das ja natürlich mein Metier ist, mit dem ich beschäftige, und sage, das fällt mir natürlich immer auf, weil an wie vielen Gasthäusern fahren wir vorbei und denken sich, hey, da war ich noch nie, da müsste ich mal rein. Aber das machen wir immer wieder. Ja. Wir fahren immer wieder daran vorbei und gehen gar nicht rein.
Ich finde eher, an wie viel fährst du vorbei, die nicht mehr existieren,
wo noch
so ein altes,
schlimm,
vergilbtes Schild ist, weißt du?
Ja. Und das klingt so, also für meine Position, aus meiner Sicht, klingt es für mich vielleicht alt, aber es ist genau das, wo ich sage, da sollte es mehr wieder hin zurückgehen. Wir sollten mehr diese Orten Aufmerksamkeit schaffen.
Ja. Naja, du hättest ja den Schäßlerhof übernehmen können.
Ja, ja. Hätte ich gemacht.
Was?
Hätte ich gemacht.
Ja?
Ja, aber der,
war schon weg.
Man hat sich nicht für mich entschieden.
Ach, ehrlich? Ach,
ja.
Du warst
ich habe mir die Location angeguckt.
Ah, okay. Ja. Dann interessant. Mhm. Zu wild, zu verrückt wahrscheinlich, ne?
Ja, vielleicht, ja.
Oder bist du nicht parteipolitisch im Ortsausschuss unterwegs?
Es gibt, glaube ich, so viele Gründe, die dann nochmal reingefunden haben. Vielleicht war es auch der Hamburger, der plötzlich nach Schesel kommt und da irgendwie was machen will, weißt du?
Das ist auch nicht so gern.
Naja.
Und dann ist der dann auch noch so ein bisschen bekannt und so und der haut auch wieder ab, der macht dann wieder was anderes.
Dann hat er vielleicht auch noch Tätowierungen, ist vielleicht ein bisschen verrückter.
Ich sehe
so.
Da was, da hat er nicht, genau. Wir wollen jetzt hier nicht keinen Stammtisch-Talk machen.
Nein,
wir rutschen da ja ab.
Nein, ja, das soll auch nicht so sein. Ich fühle mich da auch sehr wohl in Schesel. Und wir sind auch sehr gut angekommen.
Grüße gehen raus
in Schesel.
Grüße gehen auch in Schesel. Du hast vorhin oder eben Bullerei angesprochen und Metzers Meisterklasse gewonnen.
Yeah.
Wie war denn das?
Ich glaube, es war eines, ich habe es schon öfters zu meiner Frau gesagt, mit den Schwangerschaften und Geburt meiner zwei Kinder die aufregendste Zeit in meinem Leben wahrscheinlich.
Wie lange ging die ganze
die anstrengendste
Phase?
Zeit in meinem Leben.
Wie lange anstrengend war es?
Also insgesamt ging es 3 Wochen.
Also ich dachte, es wäre länger gewesen.
Drei Wochen, aber am Stück waren wir da. 3 Wochen, teilweise auch 6 Tage dann. Und es waren, ja, ich muss sagen, wirklich, die größte Achterbahnfahrt in meinem Leben war das wahrscheinlich diese 3 Wochen. Aber ich glaube für alle, weil es einfach auch eine verwirrende Zeit war, eine aufregende Zeit war, eine anstrengende, ultimativ anstrengende Zeit war. Und wir von Tag zu Tag nie wussten, was auf uns zukommt. Also so wie man es auch...
Wirklich so?
Ja. Es war nichts geskriptet. Es war bewusst...
Dürftest du ja auch, wenn er nicht sagen.
Das wäre mir eigentlich auch egal, glaube ich.
Ja.
Würde ich einfach auch sagen. Aber ich kann sagen, es war einfach nicht geskriptet. Und teilweise hat Tim Pläne umgeworfen, wo die Produktion gesagt hat, so, okay, wir müssen hier mal einen Break machen, das war nicht so erwartet, aber okay, weil Tim gesagt hat, er will dasselbe steuern und er will selber auch Emotionen und das soll nicht, und das ist ja auch, und das soll nicht geskriptet sein und ja, wenn es geskriptet wäre, hätte ich nicht so viel geweint, wie ich da geweint habe, weil es war wirklich,
wie war denn das eigentlich, wie weit vorher war das aufgezeichnet?
Wir haben das war damals März produziert und dann kam es im Dezember, glaube ich, raus.
Da musstest du
glaub,
ja noch die ganze Zeit.
Dreiviertel Jahr später, glaube ich. Ja.
War schwer, ne?
Es war schwer, vor allem auch vor den Kindern das so ein bisschen für sich zu behalten. Und ganz insgesamt.
Wer war eingeweiht?
Meine Frau war eingeweiht, ja. Aber sonst wusste es wirklich, ich glaube, 3 Leute wussten es noch. Meine Mutter wusste es auch nicht, meine Schwester wusste es auch nicht. Und das war ja, das war natürlich schon schwer. Aber es war umso schön, das dann zu sehen mit den Leuten, das Finale dann auch nochmal anzugucken, ja, mit den Leuten, die man um sich gern hat. So,
Und das sieht ja auch ganz anders aus. Man erlebt es ja nochmal ganz anders als das, was vor Ort dann passiert ist, oder?
Naja,
du guckst ja,
ja,
aus einem ganz anderen, aus einer ganz anderen Perspektive.
Ja.
Also hast du dir denn gefallen da?
Du, ich bin jetzt langsam, halte ich mein Gesicht öfters in irgendwelche Mobiltelefone oder vor Kameras. Für mich ist es okay. Ich habe mich mit mir auch gut abgefunden. Ich komme damit klar, dass ich mich auf im Bildschirm sehe. Natürlich denkt man sich, ah, da hätte man den Bauch einziehen können oder da ein paar Kilo weniger. Aber ey, so what? So bin ich. Das ist okay. Aber das mit dem Endergebnis sind wir, glaube ich, alle Beteiligten. Und da rede ich von auch den Finalisten und auch Nicht-Finalisten, sag ich mal, zu 90% echt zufrieden mit dem, was rüberkam. Klar sagt man sich, das hätte man vielleicht beim nächsten Mal anders machen können und so, aber ey, es war eine sehr aufregende Zeit und ein sehr tolles Erlebnis.
Hast du dir denn Chancen ausgerechnet?
Null. Null, also wirklich nicht. Ich bin da angekommen, es waren 15 Leute und von diesen 15 Leuten waren 8, wo ich wusste, die sind um Welten
wie besser. War da nochmal das Auswahlkriterium?
Er hat Tim für sich selber entschieden. Ne? Der Tim hat sich jeden einzelnen Bewerber angeguckt und hat gesagt, macht das Sinn, macht das keinen Sinn, habe ich da Potenzial, macht die Reise mit ihm Sinn, kann ich da noch was rausholen, kann ich da was rauskitzeln, diesen Diamant nochmal schleifen, was braucht es noch? Diese Auswahl hat Tim selber getroffen, von, glaube ich, weit über 700 Bewerbern oder
und,
so.
Und wie viel kannte er dann von denen letztendlich, von denen, die dich kannte? Ihr kanntet euch ja.
Ja, aber wir kannten uns auch noch nicht so gut. Ne?
Aber
wir
so
kannten
ein bisschen, uns ne?
so, also ja, bisschen. Mit Gastronomie natürlich, ja, ja, kannte man sich vom Sehen und so, aber auch natürlich nicht intensiv. Clara, die bei ihm gearbeitet hat, war natürlich auch dabei, die kannte er, oder Alexander, sein ehemaliger Küchenchef, kannte er auch. Jonas, der mit mir im Finale war, kannte er auch, aber auch nur über die Gäste so ein bisschen. Und Gabriel hat er damals bei The Taste, glaube ich, kennengelernt. Es waren natürlich ein paar Leute da, wo er gesagt hat, so, ey, das macht Sinn, dass sie da sind, weil ich merke, da kann man noch was reißen, da sehe ich Potenzial. Und dann waren dann aber Leute dabei, wo aus Häusern kamen, die zum Beispiel bei Andreas Caminada gelernt haben, wo ich dachte, was soll ich denn da jetzt noch machen? Also da bin ich auch ehrlich zu mir. Ich weiß, ich kann kochen, aber mir fehlen sehr viele Tricks, Tipps.
Aber was ist denn da passiert mit dir? Hast du gesagt, ich habe einfach so außerordentlich gut performt? Das so umgesetzt wie, oder ich war so kreativ, oder was war das? Oder,
nee. Also,
oder hat es einfach nur gematcht?
Ja, es hat, also was ich glaube, ich, das müssen andere auch beurteilen, aber ich glaube, ich war einfach auch komplett ich. Ich habe auch sofort irgendwie, vielleicht ist auch ein Vorteil, ich kann Kameras sehr gut ausblenden und kann dann auch einfach ich sein, in dem, wie ich rede, in dem, wie ich bin, in dem, wie oft hatte ich Gesichtsfasching? Also meine Mimik und Gestik, die hat er komplett durchgespinnt, weil ich das einmal auch nicht unterdrücken konnte. Wenn ich mich gefreut habe, habe ich mich gefreut. Wenn ich geweint habe, habe ich geweint. Wenn ich angespannt war, war ich angespannt und habe das auch einfach rausgelassen. Vielleicht war das auch so ein Punkt, wo die Leute gesagt haben, dem traue ich das, dem nehme ich das auch ab, so wie der gerade ist. Und auch meine chaotische Art und Weise, die sich am Anfang sehr, sehr chaotisch war und wo Tim gemerkt hat, okay, Stück für Stück kriegen wir da ein System rein und er nimmt das an und das war auch immer, wo ich gesagt habe, ich nehme das an, ich versuche es umzusetzen und versuche mich daran zu bessern.
Also eine Lernkurve erkennbar.
Genau, und bei manchen war das vielleicht nicht so, manche da.
Ja, die waren dann schon, du hast dich auch drauf eingelassen dann.
Genau, und das war der große Punkt, ich habe mich einfach auch drauf eingelassen. Ich habe mich auf alles eingelassen, was passiert. Mit jener Emotion, mit allem, was drauf einfließt. Ja.
Und danach, was hat sich da für dich verändert? Immer außerdem, dass es einen kleinen Preis gab, den man ja auch gerne mitnimmt.
Klar, aber muss man auch sagen, der ist natürlich versteuert. Das Preisgeld muss man natürlich auch versteuern.
Ja,
und dann kann man, jeder weiß, was da runtergeht, dann ist es trotzdem, okay. Ich habe mich sehr gefreut über das Preisgeld, worüber ich mich aber am meisten, wahrscheinlich jeder Teilnehmer, der dabei war, gefreut hätte, wenn er es auch gewonnen hätte, war die Möglichkeit, bei Kitchen Impossible mitzumachen. Und das ist ja einfach auch, man muss sagen, immer noch die erfolgreichste Kochsendung im deutschen Fernsehen. Und da die Möglichkeit zu sehen, da dabei zu sein, neben anderen ultimativen Kochgrößen ist natürlich eine Ehre. Ne?
Ja, klar.
Und alles andere, was daraus sich entwickelt hat, diese, ich sag's jetzt mal, die Freundschaft, die ich mit Tim habe oder diese Verbindung, die ich mit Tim habe, das kann man auch nicht mit Geld aufwiegen. Ich kann Tim Sachen fragen, ich kann ihn immer anrufen, wir haben einen sehr guten Draht. Ich habe Leute dadurch kennengelernt, Jan Hartwig, ein super Mensch, wir haben auch noch Kontakt. Das ist, sind sehr, sehr tolle Personen, die ich dadurch kennenlernen durfte.
Und
das
ist wie war denn Kitchen Impossible?
Ja, ich hab, sagen wir mal so, es war sehr spannend. Ich hab meine zwei Stationen hinter mir.
Aber ja, du hast es ja selber.
Da darf ich zum Beispiel jetzt gar nichts sagen.
Ja,
so.
Ja.
Aber ich
war es denn gut?
Es war sehr gut. Es war mitunter auch, also viel Tränen. Ich war an wunderschönen Orten. Ich habe wunderbare Menschen kennengelernt. Und da muss ich auch, das darf man nicht so laut sagen, sonst fühlt er sich wieder zu doll den Bauch gepinselt. Aber ich bin ihm ja auch dafür dankbar. Ich bin Tim dafür dankbar, dass ich das erleben durfte, was ich da erlebt habe. Und das weiß er auch, man darf es nur nicht so laut sagen, sonst fühlt er sich wieder zu gut. Aber ja, es war eine Erfahrung und ich bin gespannt, wie das nochmal aussieht, wenn es dann kommt.
Und hattest du Glück, wurdest du nach Ostafrika geschickt?
Nee.
Ich frage jetzt auch nicht weiter.
Nee, aber ob ich Glück hatte, das. Nee,
aber warst du denn zufrieden mit deinen?
Ich war sehr zufrieden mit den Orten, wo ich war.
Ja?
Ich war an Orten, wo ich nie in meinem Leben war.
Das können wir jetzt nicht nachvollziehen.
Den Rest müssen wir leider noch ein bisschen warten.
Ja, okay.
Wir müssen warten.
Wann wird's denn da?
Leider erst nächstes Jahr. Im Tendenz, glaube ich, April, Mai.
Oh, das ist lange.
Das ist noch ein Stück. Ich weiß. Aber ich kann euch sagen, das ist eine Staffel. Da sind Charaktere dabei, die hat man so, glaube ich, noch nicht erwartet und noch nicht auf dem Zettel gehabt. Es wird eine sehr, sehr spannende Staffel.
Ja.
Auch für
wir
mich.
Freuen uns so.
Alles, was daraus resultiert, bin ich auch. Da gehe ich auch so rein. Ich offene Arm und dann schaue ich, was passiert.
Aber nochmal, weil du sagst, was daraus resultierte, und da wird ja auch nochmal, das ist ja auch nochmal ein Uplift, was die Popularität angeht. Das ist, merkt man natürlich dann in den Werbepartnerschaften, in den Kunden, die da kommen. Die sagen natürlich auch, okay, du wirst ja nicht weniger wert, du wirst ja mehr wert.
Yeah. Ne? Ja, also da ich erhoffe mir natürlich dadurch was. Und wenn ich stehe sehr gern vor der Kamera, das habe ich schon immer gern gemacht und mache ich immer noch gerne, und wenn dadurch natürlich was entsteht, nehme ich das sehr dankend an. Wenn dadurch jetzt nichts entsteht, bin ich trotzdem sehr dankbar für alles, was andere was folgt und über die Erfahrung. Und wir werden sehen, wohin die Reise dadurch noch geht. Ich habe mit Luki Maurer damals gesprochen, der war ja auch einer der Juroren, sagen wir mal, der Mentoren, die damals bei der Meisterklasse dabei waren. Und er hat gesagt, als seine erste Folge rauskam bei Kitchen Impossible, sind seine Verkaufszahlen um 700% gestiegen. So, also es hat immer einen Impact. Es hat immer einen Impact. Egal auf welcher Basis es passiert immer irgendetwas.
Ja.
Und da bin ich gespannt, wie es bei mir sich das entwickelt.
Ja. Ja. Wir werden's beobachten.
Ja.
Planst du denn sonst? Bist du denn sonst ein Planer? Dann mache ich das und dann mache ich das. Hört sich eher nicht so an.
Nee, ich hätte gern so einen 5-Jahres-Plan. Aber bei mir ist es nicht mehr so.
Aber der ist ja auch nur dafür da, dass man ihn dann doch wieder nicht einhält.
Ja, und natürlich würde sich meine Frau mehr darüber freuen, wenn ich mir Pläne machen würde, meine Managerin auch, aber wir sind zum Beispiel am größten Plan, den wir gerade haben, und das muss ich ja mal sagen, ich will wieder zurück in die Gastronomie, weil es mich einfach, ich vermisse es, und wir sind da seit einer geraumen Zeit, seit 1,5 Jahren, so ein bisschen am Suchen. Wir sind nicht auf Drängen, sondern zu sagen, wenn uns eine Option dargelegt wird, sind wir sehr dankbar darüber, aber es muss auch funktionieren, es muss auch passen.
Und wo soll die lokalisiert sein?
Eigentlich in Hamburg. Eigentlich in Hamburg, weil Sebastian, mit dem ich jetzt zum Beispiel das Pop-Up mache, der kommt natürlich aus Hamburg, der ist hier verwurzelt. Ich habe ja auch meine kulinarische Basis und meine Gastronomiebasis in Hamburg. Nur muss ich sagen, natürlich, Schesel, Hamburg ist jetzt auch jeden Tag eine Stunde zu fahren, macht jetzt auf Dauer keinen Sinn. Da muss man sich mal gucken, wie sich das einigt. Vielleicht sagt ja die Frau irgendwann, ja, lass mal ein Stück wieder näher ranziehen oder so. Da muss ich aber erst noch planen.
Das okay, so, aber wir reden jetzt nicht, es kann auch München oder Berlin sein.
Nee. Nee, in Süden zieht es mich nicht mehr.
Und Berlin? Nee.
Ich finde München wunderschön, ich finde auch den Süden wunderschön. Aber ich bleibe hier im Norden und Berlin. 3 Tage Berlin und dann reicht mir das aber auch schon wieder.
Wo treffen wir dich denn in Hamburg, wenn du selber essen gehst? Also Bullerei haben wir gehört.
Bullerei, ich gehe echt wirklich nur noch selten nach Hamburg zum Essen. Das muss ich echt, das ist schade, weil wenn ich dann herkomme, dann gehe ich sehr gerne in die Bullerei. Jetzt gerade arbeitet Sebastian im Quandu, kann man auch auf jeden Fall empfehlen.
Ja.
Ansonsten gehe ich auch sehr gerne immer noch ins Han Mi. Zu Sword and Silver natürlich, ja, aber dann war es das auch schon. Ich bin dann irgendwie nur immer dann einen kurzen Abend da und meistens bin ich wirklich echt hier in der Bullerei, weil wir dann, keine Ahnung, dann sitzt man einfach ewig lang und dann trinkt man noch und dann sitzt man noch so lange, bis die letzten Gäste raus sind, dann sitzt man weit darüber hinaus auch noch und das habe ich hier einfach und das mag ich sehr hier. Ja.
Gibt es denn irgendwie so einen Laden, wo du sagst, da will ich nochmal hin? Da muss ich mal hin. Also egal, wo er jetzt...
Nicht nur Hamburg, Hamburg gesehen.
Worldwide.
Oh ja, ich habe letztes Mal mit jemandem drüber gesprochen, über einen Alchemisten. Da würde ich sehr gerne hin. Ja, ist gar nicht so weit. Und auch ich habe mit ihm darüber gesprochen, was preislich angeht. Und das, also für die Experience ist es eigentlich okay. So.
Ja, ist immer.
Und das
ist immer die Frage, wie man das einstuft, ne? Die Experience. Also es ist ja nicht Essen gehen, es ist ein Event.
Ja.
Ist mehr als
ein
Event.
Ja.
Ja.
Und das würde ich, glaube ich, gerne nochmal machen wollen. Und sonst, mein größter Wunsch wäre, eine kulinarische Reise entlang der französischen Küste zu machen. Das kann ich jetzt noch nicht machen mit den Kindern und mit Frauen und so, weil die haben da nicht so Bock drauf.
Das also Atlantikküste?
Ja,
oder?
Genau. Ja. Das wäre noch geil, irgendwie einfach mal überall jeden Tag woanders hinzugehen, seine Sachen wieder zu packen und so einfach so eine kulinarische 2 Wochen sich durchzufressen. Darauf hätte ich auch noch Lust.
Ja, das ist gut.
Aber das sind solche Wünsche. Ich bin immer Fan von Wünschen, die man sich erfüllen kann, aber man noch nicht sich erfüllt hat, egal ob, also finanziell unabhängig.
Du musst es ja nur manifestieren und vielleicht kommt irgendein Magazin und sagt, oder ein Sender und sagt, genau das ist eine geile Tour. Ja, und wir haben aber eine Bitte, könntest du dann auch, wenn du Atlantikküste gemacht hast, auch noch einmal Frankreich Mittelmeer mitmachen?
Du, wenn du, mach ich alles tun.
Aber im nächsten Jahr dann, Freunde. Ne? So, Philipp, du hast nicht so viel Zeit, aber wir haben jetzt nochmal zum Warmwerden Fragen.
Ja.
Also ich pack die dann nach vorne oder lass sie da. Ja?
Du kannst sie vor allem packen, wenn du willst.
Pass auf. Pasta oder Kartoffeln?
Pasta.
Butter oder Olivenöl?
Butter.
Fine Dining oder Imbiss?
Jetzt können wir drüber streiten, was Fine Dining ist. Da zitiere ich gerne Hartwig Jan, der auch letztens gesagt hat, Fine Dining kann alles sein. Du kannst dir an der Adria dein Baguette und ein geiles Stück Fleisch haben und mit einem Wein, dann ist trotzdem Fine Dining. Dann hast du ja trotzdem fein diniert. Aber wenn wir es Fine Dining auf Sternenbasis reden, dann bin ich schon, dann muss ich sagen, Imbisskultur ist ja natürlich auch für immer. Schwierig.
Dann, kannst du auch jetzige Stimmung nehmen?
Dann würde ich mich, wenn ich es weltweit sehe, auf die Imbisskultur einordnen.
Bin ich auch dabei.
Ja.
Bin ich auch dabei.
Nicht nur auf die deutsche Imbisskultur, weil die ist.
Nee, aber, also Streetfood, ne? Ja. Bin ich auch dabei. Also kochen oder essen gehen, ich glaube, ist klar.
Kochen.
Rezept oder Improvisation?
Improvisation.
Säure oder Schärfe?
Säure.
Oh yeah. Teller oder direkt aus der Pfanne?
Kommt auf das Gericht drauf an.
Ja. Naja, aber bist du eher so, komm schnell auf den Tisch und wir essen alle aus der Pfanne?
Kommt auf das Gericht drauf an, aber ich bin manchmal, es ist so unterschiedlich. Ich hätte manchmal einen eigenen Teller, gerade wenn es um Käse besser geht, habe ich gerne meinen eigenen Teller. Aber ich bin schon so, Pasta machen, auf den Tisch stellen, jeder nimmt sich raus.
Allein am Herd oder im Team hatten wir vorhin schon.
Wenn es jetzt auf Arbeit bezogen ist, wenn man wirklich so in der Küche steht, dann auf jeden Fall natürlich im Team, weil alleine macht das gar keinen Sinn, das bringt auch gar nichts. Wenn ich zu Hause koche, dann alleine gerne.
Okay. Dein größtes kulinarisches Laster?
Mein größtes kulinarisches Laster, würde ich sagen, ist Mayo.
Das ist ein schönes Laster.
Das ist ein schönes Laster.
Das finde ich ganz cool. Ja. Das meiste unterschätzte Lebensmittel. Mayo.
Das meist unterschätzte Lebensmittel. Momentan ist es bei mir, wo ich sagen muss, Kapern und Fenchel. Kapern schon immer. Ich finde Kapern schon immer richtig geil. Was aber in meinem Freundeskreis komplett underrated ist. Sie verstehen Kapern nicht. Und ich finde Kapern einfach ein Baba. Und Fenchel hat man zu jahrelang einfach zu blöd gemacht. Ja,
aber Fenchel dann auch in allen Aggregatzuständen. Ja, ne?
Also es gibt nichts Geiles als einen geilen Fenchelsalat. Ja. Fenchelsalat dünn aufgehobelt.
Aber Fenchelsamen sind auch geil.
Ja, Fenchelsamen, die pimpen dir nochmal jedes Gericht nochmal eine Rine oben.
Okay. Produkt, das immer im Kühlschrank ist, dann nehmen wir da Kapern, nehme ich an, und Butter. Kapern ist dann immer
da. Butter ist immer da, Kapern auch ein Glas immer da, und was auch immer da ist, ist auch Mayo.
Ja, okay.
und die Sriracha-Soße.
Die was?
Sriracha-Soße, die scharfe Soße.
Achso, ja.
Ja, die ist auch immer da.
Was ist denn das meist überschätzte Gericht? Oder, ja.
Das meist überschätzte Gericht. Was mich gerade momentan so ein bisschen wieder, was ich auch zu viel habe und was ich nicht mehr sehen kann, ist die neapolitanische Pizza. Ja. Ich bin aufgewachsen mit der Pizzeria vom alten Italiener, die noch einfach einen ganz normalen dünnen Boden hatten, die relativ fest war. Das ist so meine Pizza, die feiere ich. Sucht man gerade vergebens, irgendwie bei uns auf der Ecke auch auf jeden Fall. Das vermisse ich.
Ja,
das
ist ein bisschen zu viel Firlefanz
um Pizza. Und darum ist so mir gerade, das ist so mir drüber.
Okay, alles klar. Dein Lieblingsküchengerät?
Mein Lieblingsküchengerät, muss ich sagen, ist die Reibe.
Feinreibe oder eher so eine...
So eine Mandoline, meinst du?
Nee, ja, oder so eine Microplane, oder was meinst du?
Microplane, meine ich. Ja. Und auch, was ich eigentlich täglich benutze, ist ein Sieb und eine Pinzette. Das benutze ich auch fast täglich.
Sieb und Pinzette, okay. Na gut, man hätte auch sagen drei, ne? Die drei Lieblings... Ja, gut, bisschen eingeschränkt. Was isst du denn, wenn du kochst, ne? Mhm. Nach einem langen Service? Isst du selber aus deinem...
Ja, ich habe ja keinen Service mehr. Ne?
Ja, jetzt so? Aber. Wenn du hier jetzt einen Service hast, wirst du dann das essen, was ihr...
Ich kann dir sagen, als ich...
Oder gehst du dann weg?
So habe ich auch Sebastian kennengelernt, mit dem ich das Pop-Up mache. Der hat damals in einem Harko gearbeitet und ich habe die Straße hoch bei Hebel gearbeitet. Ja. Und nachdem wir immer Feierabend hatten, sind wir zu Lucullus hier auf die Reeperbahn, wo es eine Currywurst
gibt. Da trifft man aber auch immer Leute, ne?
Haben uns nachts um zwei noch so eine Currywurst reingegönnt.
Einige wollen erkannt werden, einige nicht. Oh nee, scheiße, die sind auch da.
Nee, das ist mir egal. Aber also, wenn ich jetzt zu Hause bin und gekocht habe, dann ich bin ein absoluter Fan von Brotzeit. Ich liebe Brotzeit. Abends Brotzeit. Bei uns wird abends auch nicht mehr wirklich krass gekocht, sondern es gibt eine Brotzeit und das ist geil.
Da ist ja auch vieles unter den Tisch gefallen, ne? Wurde ich also unter den Tisch gefallen, was man früher so gegessen hat, ne?
Ja, ja,
so ein geiles Schmalzbrot zum Beispiel. Ja, gibt's ja überhaupt nicht mehr, oder?
Triebenschmalz, geil. Ja.
Gibt's doch nicht mehr.
Nee, bei uns, ich mag das auch gerne.
Der Teewurst ist auch verschwunden.
Meine Kinder mögen es nicht so, aber ich nehme zum Beispiel Wurstsalat.
Ja, herrlich.
Wurstsalat.
Mit Käse?
Schweizer Wurstsalat auch manchmal oder sauren Käse, sowas mag ich gerne zum Abendessen. Ja.
Okay, welches Essen macht dich sofort glücklich? Das hatten wir schon, die Käsespätzle.
Ja.
So, welche Länderküche findest du derzeit am spannendsten?
Welche Länderküche? Derzeit nicht, aber es gibt für mich einfach da, wo ich mich am wohlsten fühle, ist wirklich die italienische Küche.
Ja.
Und wo ich mich noch weiter öffnen muss und weil ich es einfach noch nicht so wirklich gelebt habe und noch nie da war, ist einfach die asiatische Küche. Und da würde ich mich gerne mehr damit beschäftigen wollen.
Und da muss man ja auch echt aufpassen, ne? Weil die ist so differenziert. Ne? Und wenn man so auch manchmal so Restaurants wie so Restaurantkonzepte, ne? Asiatische Küche, rauf und runter, das ist so, als wenn du sagst, europäische Küche.
Ja, aber darum sage ich asiatische Küche, weil ich wirklich, ich kann weder Japanisch noch Chinesisch noch irgendwie eine Sri Lanka-Küche. Ich habe damit gar keinen Bezug. Darum, du hast vorher gesagt, Schärfe oder Säure.
Ja.
Ich kann nicht scharf. Und deswegen würde ich mich gerne mal also der Küche
aber
einfach...
Aber diese ganzen scharfen Variationen, die es gibt.
Ja, ich finde das insane krass, wie man diese Soßenkultur, ja. Also was du für eine Soßenkultur aus der japanischen oder chinesischen Küche, was du da machen kannst, das finde ich faszinierend und ich weiß aber nicht wie und deswegen würde ich mich der Küche einfach gerne mehr öffnen und muss das mal machen.
Also wenn ihr ihm den Job gegeben habt für einmal Atlantikküste runter, rauf und runter und Mittelmeer, dann bitte Japan. Nochmal eine schöne Tour, bitte. Ja, Japan fahren ja alle hin im Moment,
ja?
Ne? Alle, ja. Also so aus meinem Bekanntenkreis, Freundeskreis. Ich habe es auch auf dem Zettel für nächstes Jahr.
Okay.
Muss ich aber auch nochmal eine gute kuratierte Reise haben. Also da muss man nochmal ein paar Leute fragen, die dann auch. Weil kulinarisch, das finde ich auch dann echt schwer, sich da selber durchzu.
Nee,
dann will ich Empfehlungen haben.
Ja, ich glaube, wenn ich nach Japan oder China gehen würde auf kulinarischer Basis, dann hätte ich gerne jemanden local da, der mich so wirklich sagt, okay, pass mal auf, wir gehen jetzt 2 Wochen lang kuratiert durch die Läden, die geil sind und dann dadurch. Ja.
Genau, mache ich mit, sag Bescheid.
Okay.
Für wen würdest du gern mal kochen?
Den ich bekoche oder für den ich arbeite?
Beides.
Ich würde gerne mal für Ed Sheeran kochen und danach würde ich mich mit ihm maßlos betrinken wollen. Das hätte ich Bock. So erst für ihn kochen und dann sich maßlos mit ihm zu betrinken. Und arbeiten würde ich gerne mal für... Schwierige Frage.
Du hast sie dir selber auferlegt.
Ja, stimmt. Na, oh, das weiß ich jetzt gerade gar nicht so wirklich. Wenn ich mir einen raussuchen könnte... Ich würde gerne mal eine Woche Praktikum... Nur ums Feeling zu haben, bei Gordon Ramsay in der Küche stehen.
Ja.
Um sich einfach mal zu wissen, schreit er mich jetzt eine Woche an?
Weil steht er noch in der Küche? Wahrscheinlich gar nicht. Nee,
wahrscheinlich
ne?
nicht.
Musst du mit dem reisen dann wahrscheinlich, weil jeden Tag eine andere Küche.
Ja.
Wie schnell kann man sich eigentlich auf eine neue Küche einstellen? Wie lange brauchst du?
Boah, schon ein Stück. Das tue ich mir sehr schwer.
Ja?
Habe ich jetzt auch bei Kitchen Impossible festgestellt. Wenn du einfach planlos in eine Küche reingeschmissen wirst und sich da erstmal zurechtzufinden, das dauert eine Weile. Und wohl fühlt man sich dann erst wirklich...
Also du warst da auch in einer Profiküche?
Das haben wir da so hingestellt.
Das bist aber
ich beantworte
gut.
diese Fragen nicht.
Nee, gut. Haben Sie euch trainiert, diese Fragen nicht beantworten
ja,
zu
Ja, ich weiß jetzt, was ich sagen darf und was ich nicht sagen darf.
Nee, aber ich wollte dir nichts entlocken.
Nein,
jetzt,
ich bin letztes Jahr in meinem Podcast auch auszusehen in ein Fettnäpfchen getreten und dann habe ich da eine nette Nachricht bekommen. Du,
und das passiert ja schnell, wenn man ins Butterfässchen tritt.
Ja, das kann schnell passieren.
So was, also das haben wir. Ja, eigentlich sind wir durch, ne? Was ist, doch, eine Frage.
Ja.
Du bist ja ein bisschen Hamburger, ne? Ein bisschen Hamburger bist du,
hoffe
ne?
ich.
Ja. Hast du, ja.
Was, also das muss ein Hamburger entscheiden, ob er...
Ja, habe ich ja gerade gesagt. Ne? Also, aber auch nur, weil...
Wenn meine Kinder hier geboren sind, ne?
Eben. So. Wie schmeckt ein Hamburg für dich?
Nach Heimat.
Ja?
Ja,
und wirklich. Hat das irgendwie so ein Taste? Was? Außer Heimat?
Heimat ist ja weitläufig,
ja.
Ich kann mich noch an die erste Zeit erinnern, also meinen ersten wirklich längeren Ausflug nach Hamburg, da war das Reeperbahn-Festival und wir hatten hier ein Airbnb und wir sind abends angekommen, erst am nächsten Tag raus und ich bin so, der erste Weg, es war glaube ich wirklich nähe Reeperbahn und ich habe gedacht, das war so wie wirklich so ein kleiner Freizeitpark. Man hat sich so ein bisschen wie so einem Wunderland gefühlt, weil man hat Sachen gesehen und da roch es natürlich nach Urin, nach Alkohol, nach Rauch, es roch nach Weed, es roch nach allem, aber das hat mich krass fasziniert und dass du auf der anderen Seite, wenn du nur 10 Minuten weiterläufst, kommst du schon zum Hafen runter und du hast schon eine Prise in der Nase, die ganz nochmal anders ist. Und für mich war Hamburg sofort ein Schmelztiegel von kulturellen verschiedenen Gesichtern, von Menschen, die an einem Ort sind, der kein zweites Mal in meinem Leben so war und glaube ich auch nicht sein wird, wenn ich immer noch sehe, dass Hamburg viel mehr ist als nur eine wunderschöne Stadt, sondern auch ein Ort, wo sich Menschen sein können, wie sie sind, ohne das Dörfliche zu verlieren. Man fühlt sich in Hamburg nie verloren. Man fühlt sich in Hamburg immer zu Hause.
Ja, das war jetzt ein Statement für die Stadt. Also das war so dein Statement für die Einbürgerung, weil sie die mal irgendwann stattfinden sollen. Aber du hast mir nicht gesagt, wonach es schmeckt. Also schmeckt es salzig, süß, rauchig?
Hamburg schmeckt für mich salzig, rauchig. Weil dann assoziiere ich auf jeden Fall die Davidsquelle mit meinem Vollrausch und einem Bier und nach Rauch. Und ich assoziiere Hamburg auf jeden Fall immer nach einem, nach an der Elbe stehen mit einem Fischbrötchen in der Hand.
Was für ein Belag?
Bismarck.
Oh, super.
Matthias teilweise, Bismarck oder Matthias. Nach dem Saufen darf es auch ein paniertes sein.
Ja.
Ein
Backfisch. Und was für ein Getränk dazu?
Ein Alster, wenn es nichts anderes gibt. Nee, also es ist ein Bier schon dazu, ja.
Du musst vorbereiten, ne?
Wir müssen jetzt, jetzt geht's wieder los.
Ja, und wie reserviert man?
Da das Reservierungssystem so ein bisschen hakt, ist am besten, wenn man eine Mail schreibt an info@jfk.restaurant und dann kann man einfach seine Personenanzahl, die Uhrzeit, wir haben zwei Slots, 17.30 Uhr und 20.30 Uhr. Man wird nicht nach Hause geschickt, wenn die Zeit abgelaufen ist. Also wir rücken dann zusammen und dann kann man einfach vorbeischneiden mit den Leuten. Wir haben natürlich eine begrenzte Anzahl. Ich glaube, es passen jetzt 25 Leute ins Restaurant. Also muss man relativ fix sein, vielleicht mit dem Reservieren. Und dann lüpft das.
Und Weine?
Weine?
Gibt's auch.
Bin ich dir ehrlich, wir haben gesagt, Rot, Weiß und Rosé gibt es.
Kein
Ausweis, es gibt diese drei Weine.
Sprudel auch?
Sprudel gibt es. Ganz normale Getränke gibt es. Man kann auch ein Bier bestellen, das ist ja auch okay. Ja. Aber bei Wein haben wir gesagt, es gibt einen roten, es gibt einen weißen und es gibt ein Blubberwasser, der Rosé ist.
Ja, Blubberwasser meine ich. Achso, das ist der Rosé. Ja, ist ja gut. Da muss man da nicht so lange beraten.
Nee,
ne?
Und vor allem, wir haben gesagt, hey, das ist nicht unsere. Vor allem,
es ist ja auch unsere, Sommercamp. Im Sommercamp gibt es ja auch nicht so viel Auswahl.
Es ist auch nicht unser Fachgebiet, muss ich ehrlich sagen.
Gut, und da wollt ihr auch nicht rumeiern.
Nee,
ist doch gut. Ja. Philipp? Es war sehr schön, dass es endlich geklappt hat.
Es war mir eine Ehre.
Ich hätte dir sehr viel mehr entlocken wollen, aber...
Ne? Ja, dann musst du mich vielleicht nächstes Jahr nochmal einladen.
Also Leute, vielen Dank und tschüss. Tschüss. Und das war's auch schon wieder. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Und wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann freuen wir uns sehr darüber, wenn Sie uns eine Bewertung geben. Gerne 5 Sternchen, dann werden wir und unsere Gäste noch sichtbarer, haben noch mehr Hörer und geben all denen, die hier bei uns zu Gast sind, eine noch größere Fläche, was uns natürlich ein großes Vergnügen bereitet. Und wir hoffen natürlich auch, dass Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Dann ist nämlich meine Kollegin Regine Marxen dran und hat wieder einen wunderbaren Gast aus dem Feld Kultur, Kunst oder Wirtschaft. Also, bis dahin, herzlichen Dank und wir sagen
tschüss.